بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben beim letzten Mal die Verse 1 bis 26 uns angeschaut, und heute inshallah ta'ala beginnen wir mit dem 27. Vers aus Surat Al-Waqi'ah, Surah Nummer 56. Surat Al-Waqi'ah, Surah Nummer 56. Dort heißt es sinngemäß übersetzt, ab dem 27. Vers: Und die Gefährten der rechten Seite. Was sind die Gefährten von der rechten Seite? Sie sind unter dornlosen Siddr-Bäumen und dicht geschichteten Mimosen und langgestrecktem Schatten, an sich ergießendem Wasser, bei vielen Früchten, die weder unterbrochen noch verwehrt sind, und auf erhöhten Ruhebetten. Wir haben sie derart entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig, für die Gefährten der rechten Seite. Eine Menge von den früheren und eine Menge von den späteren. Und die Gefährten der linken Seite. Was sind die Gefährten der linken Seite? Sie sind in Glut, Wind und heißem Wasser und in Schatten aus schwarzem Qualm, der weder kühl noch trefflich ist. Sie lebten ja vordem üppig und verharrten in dem gewaltigen Unglauben und pflegten zu sagen: Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Vers. Und auch unsere Vorväter, sag, die früheren und die späteren werden wahrlich versammelt werden zur festgesetzten Zeit eines wohlbekannten Tages. Vers 51. Hierauf werdet ihr ja, ihr irregehenden Leugner, wahrlich von Sakkumbaum essen und euch dann davon die Bäuche füllen und dann darauf heißes Wasser trinken. Trinken werdet ihr dann wie ewig Durstige trinken. Das ist ihre gastliche Aufnahme am Tag des Gerichts. Wir haben euch doch erschaffen, wenn ihr es doch für wahr halten würdet. Das sind die Verse 27 bis 57, die wir heute inshallah tabaraka wa ta'ala vorhaben, uns näher anzuschauen. Taban, Allah subhanahu wa ta'ala hatte schon zuvor in Surat Al-Waqi'ah, zu Beginn der Sura, gesagt, oder es geht um den Tag Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ist das Ereignis, das zweifellos eintreffen wird. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wenn die Waqi'ah, das Ereignis der Stunde ist damit gemeint, Yawm al-Qiyamah, eintreffen wird, gibt es niemanden, der das Eintreffen davon verleugnen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte dann am Tag der Auferstehung drei Gruppen von Menschen. Es sind eigentlich zwei, die Gefährten der rechten und der linken Seite, aber die Gefährten der rechten Seite, von ihnen gibt es die sogenannten Sabiqun, die allen anderen Menschen vorausgeeilt sind. Und Allah Tabarak Ta'ala sagte über sie, ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Es sind wenige von den früheren, Entschuldigung, es sind einige von den früheren, das heißt von den früheren Generationen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ, und wenige von den Letzten. Wenige von den Generationen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ab seiner Zeit. Also gehören wir zu der Gruppe, die eventuell zu den Sabiqun gehören kann, allerdings sind es insgesamt wenige im Vergleich zu den früheren Völkern. Und Allah Azza wa Jal bis zum 26. Vers beschrieb er, und das haben wir letztes Mal schon durchgenommen, einigen Lohn von dem, was den Sabiqun, den vorausgeeilten Ersten und den Gefährten der rechten Seite an Lohn zukommen wird. Und sie heißen Gefährte der rechten Seite, weil am Tag der Auferstehung sie zur rechten Seite den Versammlungsplatz verlassen werden, weil sich dann dort das Paradies befindet. Möge Allah Tabarak Ta'ala mischen euch zu den Bewohnern des Paradiesgartens machen. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, über die Gefährten der, Entschuldigung, das war über die Sabiqun, und jetzt kommen wir zu über die Gefährten der rechten Seite. Jetzt kommen wir über die Gefährten der rechten Seite. Und die Gefährten der rechten Seite, was sind die Gefährten von der rechten Seite? Das heißt, die Gefährten der rechten Seite, wie großartig ist der Rang jener der rechten Seite. Das ist ein Ausdruck des Erstaunens oder eine Frage, die ein Erstaunen beinhaltet. Was sind die Gefährten der rechten Seite? Wie großartig wird der Rang dieser Leute der rechten Seite sein? Und wenn Allah Ta'ala diese Verwunderung zum Ausdruck bringt, und Al-Ajab, die Verwunderung, ist auch eine der Eigenschaften, die Allah Ta'ala zugeschrieben werden. Wenn sie auch dem Menschen zugeschrieben werden, werden sie ihm zugeschrieben, weil der Mensch sich über etwas wundert, wovon er keine Kenntnis hatte. Aber Allah Ta'ala hat über alles Kenntnis. Das heißt, seine Art der Verwunderung ist anders als die Art der Verwunderung der Menschen. Und wir schreiben Allah Azza wa Jal alle Eigenschaften zu, die er über sich selbst gesagt hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf die Art und Weise, wie es überliefert ist, ohne etwas daran zu verändern. Und wenn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wie groß ist der Rang der Leute der rechten Seite, die Gefährten, dann kannst du davon ausgehen, dass es von unvorstellbarer Dimension ist. Sie werden sich unter dornlosen Lotusbäumen befinden. Dornlos, mahdud, als wären die Dornen entfernt worden. Ein Hinweis darauf, dass die Bäume, die es im Paradies gibt, uns keinen Schaden zufügen können und wir davon keinen Schaden nehmen können. Wallahu a'lam. Und unter dicht geschichteten Mimosen, wie heißt es, das ist eine Art, dieses Wort zu übersetzen, was im Arabischen dort steht, وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. Allerdings ist überliefert worden über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma und über Ali ibn Abi Talib, über sie beide unter anderem überliefert worden, dass sie gesagt haben, dass damit die Bananenbäume gemeint sind. Das heißt, sie werden sein unter Bananenbäumen mit gebüschelten Früchten. Und wir wissen, subhanallah al-azim, was für eine Ni'mah die Frucht der Bananen ist und was man daraus alles machen kann und welche Salate man daraus herstellen kann und so weiter und so fort. Aber das, was im Paradies gibt, sieht aus wie das, aber der Geschmack ist unvergleichlich. Unter Bananenbäumen, und die Ni'me der Bananen ist nicht nur im Geschmack, liebe Geschwister, sondern auch im Handel. So gibt es ganze Menschen oder Völker, die von diesem Handel leben. Und unter Bananenbäumen mit gebüschelten Früchten in endlosem Schatten. In endlosem Schatten. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, berichtet über Abi Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat. Tabar im Arabisch steht hier, وَظِلِّمْ Mamdud. Mamdud, liebe Geschwister, heißt langgezogene Schatten. In die Länge gezogene Schatten. Aber damit ist natürlich gemeint, endlosen Schatten für unser einer. Und er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةً. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, wahrlich im Paradiesgarten gibt es einen Baum oder gibt es Bäume, in deren Schatten ein Reiter 100 Jahre lang reiten kann. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, وَقْرَأُ إِنْ شِئْتُمْ وَظِلِّمْ مَمْدُود. Lest doch, wenn ihr wollt, den Vers وَظِلِّمْ مَمْدُود, auf Deutsch übersetzt, in endlosem Schatten. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, die Wichtigkeit oder die Stellung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er uns diese Sache zwar verdeutlicht, aber eigentlich steht es ja im Koran schon geschrieben. Es steht ja endloser Schatten, aber dieses Detailwissen, dass der Schatten so groß ist, dass ein Reiter auf seinem Pferd oder auf seinem Kamel oder auf was auch immer, wenn er 100 Jahre lang reiten würde, subhanallah al-azim, wird er diesen Schatten nicht durchqueren können. Was ist es dann wert, dass man in diesem Leben, wenn das der Baum ist und sein Schatten ist, was ist dann mit den Früchten, die es darin gibt? Was ist mit den Tieren, die es darin gibt? Und was ist mit dem, was uns Allah Ta'ala nicht berichtet hat von diesen Bäumen, die uns weder schaden, die uns nicht schaden können, sondern uns nur von Nutzen sind? Dann sagt er im 31. Vers, heißt es übersetzt in einer Version, an sich ergießendem Wasser. Das heißt, bei unaufhörlich fließendem Wasser. Und vielen Früchten oder zahlreichen Früchten, die weder unterbrochen noch verwehrt sind. So heißt es in einer Übersetzung. Allerdings gemeint ist mit unterbrochen, das heißt, es gibt keine Unterbrechung, wenn man diese Früchte essen möchte, gibt es jährlich keine Unterbrechung, keine saisonale Unterbrechung. Denn unsere Früchte, die wir kennen, die wachsen manche zu der Jahreszeit so und so, aber nicht in der Jahreszeit so und so. Und andere Früchte wachsen in bestimmten Gebieten und wachsen nicht in anderen Gebieten. Weil diese Früchte, die es im Paradies gibt, sind nicht saisonal, werden nicht saisonal reif, und deswegen wurde hier übersetzt, die weder saisonal zu Ende gehen, noch ihnen jemals verwehrt werden. Was bedeutet das, wenn Allah tabarak wa ta'ala uns sagt, dass die Früchte uns niemals verwehrt werden? Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagte dazu Folgendes. Er sagte, Allahs Barmherzigkeit auf ihm, nichts von diesen Früchten oder keine dieser Früchte ist zu irgendeiner Jahreszeit nicht verfügbar. So wie es mit den Früchten ist in diesem Leben, sagt er. In diesem Leben, die Früchte, die es im Sommer gibt, findet man nicht im Winter. Und nicht nur, dass sie immer vorhanden sind, es wird auch ihnen niemals verwehrt. Nichts hindert sie daran, an diese Früchte zu gelangen. Weder Dornen, die an diesen Bäumen hängen, weder Dornen, die an diesen Bäumen sind, noch die Entfernung zwischen dem Paradiesbewohner und den Früchten, sodass sie zu weit weg wären und sie nicht danach greifen könnten, sondern er sagt, sobald man sich diese Früchte wünscht, fallen sie einem in den Mund. Oder sie nähern sich einem, sodass man sie mit seiner Hand greifen kann. Also das, was man sich im Deutschen als Schlaraffenland vorstellt, das ist genau das, was der Imam hier schon vor über 1000 Jahren geschrieben hat, rahimahullah ta'ala. Was für ein Paradiesgarten. Nicht einmal Anstrengung benötigt ist, dass man, und auch subhanallah, wenn man es vergleicht in diesem Leben, ich wünsche mir eine bestimmte Frucht zu essen, dann muss ich etwas dafür tun, um sie zu bekommen. Ich muss danach greifen oder ich muss sie kaufen oder was auch immer. Im Paradies ist dieser zweite Teil nicht mehr vorhanden. Im Paradies wünscht man sie sich und man bekommt es schon. Ohne irgendwelche Anstrengungen. Möge Allah mich und euch zu den Paradiesbewohnern machen. Früchte, die weder saisonal zu Ende gehen, noch ihnen jemals verwehrt werden. Auf erhöhten Ruheplätzen. Auf erhöhten Ruheplätzen. Taban erhöht ist ein Hinweis darauf, dass die Menschen eine hohe Stellung bei Allah tabaraka ta'ala einnehmen und dass diejenigen Menschen oder dass die anderen Geschöpfe, die diese Stufe nicht erreicht haben, zu ihnen hinaufschauen. Ob damit auch gemeint ist, dass die Menschen unterschiedlich höhere Ruheplätze einnehmen können, das ist möglich, Allah weiß am besten. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala im 35. Vers, wir haben sie derart entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig. Wir haben sie, taban, das Pronomen im Arabischen, das hier verwendet worden ist, weist auf weibliche Lebewesen hin. Auf weibliche Lebewesen hin. Und deswegen sind hiermit die Paradiesfrauen gemeint. Wir haben sie derart entstehen lassen. In einer anderen Übersetzung, der neuen Koran-Übersetzung, heißt es, wir haben sie, die Frauen des Paradieses, mit ihren großen, schönen Augen in unvergleichlicher Weise erschaffen. Das trifft es, liebe Geschwister. Warum? Weil die Rede war schon zuvor im 22. Vers von diesen Frauen mit schönen großen Augen. Und so wird es sie ebenfalls für die Leute der rechten Seite geben, für die Paradiesbewohner. Denn die Sabiqun sind zwar Paradiesbewohner, aber die Leute der rechten Seite, Ashabul Yamin, sind ebenfalls Paradiesbewohner. Und sie erhalten diese, zum Genuss, und sie wurden erschaffen in unvergleichlicher Weise. Und daraufhin weist der arabische Masdar hin, der mit dem unbestimmten Artikel zusammenhängt. Dass es etwas ist, unbestimmt, weil es unbeschreiblich ist. Undefiniert, weil man es mit Menschenworten gar nicht oder schwer definieren kann. Es gibt auch eine zweite Ansicht in diesem Zusammenhang, dass mit den Frauen hier die Frauen des Diesseits gemeint sind. Dass Allah tabarak wa ta'ala die alten Frauen des Diesseits schön machen wird. Die alten Frauen des Diesseits schön machen wird. Und das eine widerspricht nicht dem anderen. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Und es kann ja also beides der Fall sein. Und wir haben sie zu Jungfrauen gemacht. Und wir haben sie zu Jungfrauen gemacht. Dann heißt es, wir haben sie zu Jungfrauen gemacht. Im 36. Vers. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَ. Also, dann wird hier klar, dass mit diesen weiblichen Wesen Frauen gemeint sind. Liebevoll und gleichaltrig, das heißt voller Liebe zu ihren Ehegatten und von gleichem Alter wie diese. Es versteht sich von selbst, dass jeder Mensch es liebt, geliebt zu werden. Dass jeder Mensch sich wünscht, sich Aufmerksamkeit des anderen Menschen wünscht. Und der Ehemann wünscht sich von seiner Ehefrau, dass er für sie die wichtigste Person ist in ihrem Leben. Und deswegen ist das genau der Lohn, den sie auch im Paradies bekommen werden, weil sie eben weil sie eben das verdient haben. Und das weist eben auf Vollkommenheit hin. Und es gibt manche Eigenschaften, die Allah tabaraka ta'ala über die Paradiesbewohner erwähnt hat, als wäre dies ein Hinweis darauf, möchtest du zu jenen im Jenseits gehören, die erfolgreich sein wollen, dann sei jetzt schon so wie sie. Dann sei jetzt schon so wie sie. Wie zum Beispiel den Groll, den aus den Herzen der Menschen genommen wird. Und von dieser Eier profitieren natürlich die Ehefrauen in diesem Leben. Und von gleichem Alter wie diese, denn der Mensch logischerweise wünscht sich einen Ehepartner, der etwa im gleichen Alter ist wie man selbst. Dies gilt für die Gefährten der rechten Seite. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Uruban atraban li ashab al-yamin. Uruban atraban li ashab al-yamin. Und al-urub auf Arabisch al-maghnuja. Und diese Frauen, das sind die Frauen, die alles für ihre Ehemänner tun, um ihnen zu gefallen. Sie machen alles für ihre Ehemänner, was sie sich von einer Frau wünschen. Das ist die Beschreibung mit, oder ist umschrieben worden mit Vollliebe zu ihren Ehegatten. Für die Gefährten der rechten Seite. Möge Allah mich und euch zu den Sabiqun gehören lassen. Allahumma amin. Allah tabarakta sagte, eine Menge von den früheren und eine Menge von den späteren. Oder da, diese sind eine große Schar aus den Gemeinschaften der früheren Propheten und eine große Schar der Gemeinschaft des letzten Propheten. Also ihr seht, nach diesem Tafsir von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, er teilte ein, also er sagte, die Gemeinschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine, das ist die letzte, und die Gemeinschaften der Propheten sind die, die vorgewesen sind. Als es um As-Sabiqun ging, die vorausgeeilten Ersten, dort hieß es, eine große Schar aus den Früheren und eine kleine Schar aus den Letzten. Und als es um Ashab al-Yamin geht, um das, die Paradiesbewohner der rechten Seite, die nicht die vorderste Front einnehmen werden am Tag der Auferstehung, heißt es, eine große Schar aus den Gemeinschaften der früheren Propheten und ebenso eine große Schar aus den Gemeinschaften der, aus der Gemeinschaft des letzten Propheten. Das ist die Auslegung von Al-Hasan al-Basri, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Nachdem Allah tabarak wa ta'ala über die beiden Gruppen der rechten Seite gesprochen hat, geht er über und warnt uns, dass wir nicht, die Angst vernachlässigen. Der Mensch ist immer zwischen Angst und Hoffnung. Guck mal, der Koran al-Karim, wie er das macht. Aber subhanahu wa ta'ala beschreibt uns zwei Gruppen der rechten Seite und nur eine Gruppe der linken Seite. Wobei leider die Gruppe der linken Seite mehr Menschen umfassen wird am Tag der Auferstehung als die Gruppe der rechten Seite. Allah schütze uns alle, davor zu gehören. Allah sagte, und die Gefährten der linken Seite, was sind die Gefährten der linken Seite? Die Gefährten der linken Seite, das heißt, wie gemein und niedrig ist der Rang der Gefährten der linken Seite. Und sie heißen Gefährte der linken Seite, weil sie nach links vom Versammlungsplatz in die Hölle genommen werden. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Das sind die Gefährten der linken Seite. Was ist mit ihnen, sie sind in Glut, Wind und heißem Wasser. Oder inmitten glühender Winde, fi samumin wa hamim. Und siedendem Wasser werden sie sein. Allah musta'an. Was soll ein Mensch dazu sagen, außer dass er, yani Allah bittet, tabarak ta'ala, dass er ihm den Erfolg verleiht, gläubig zu sein und rechtschaffen zu handeln. Solche Beschreibungen sollen den Menschen davor abhalten, Allahs Befehlen sich zu widersetzen. Sollen den Menschen davor dazu bringen, sich Allah um Verzeihung zu bitten und sich ihm reuevoll zuzuwenden. Oh Allah, wir bitten dich um Verzeihung und wir bitten dich darum, uns vor dieser Strafe zu schützen und wir wenden uns dir reuevoll zu wegen jeder Sünde, die wir begangen haben, die kleinen als auch die großen, die uns bekannten als auch die unbekannten. Allahumma amin. Und jeder Mensch, der diese Verse liest, soll auch Angst haben davor, dass er zu diesen Menschen gehört. Denn wir lesen, liebe Geschwister, drei Gruppen von Menschen. Und du gehörst in eine von den drei. Und Allah weiß das jetzt schon, dass du in eine dieser drei Gruppen gehören wirst. Inmitten glühender Winde und siedendem Wasser werden sie sein, im Schatten schwarzen Rauches oder schwarzer Qualm. La baridin wa la karim. Der weder kühlt noch Sicht gewährt. Der weder kühlt noch Sicht gewährt. Das heißt, er kühlt, dieser Schatten kühlt weder so wie die Schatten in diesem Leben, noch gewährt er Sicht nach einer Übersetzung oder trefflich ist. Wenn wir sagen, er gewährt keine Sicht wegen des Qualmes und wegen des Rauches, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Aber, O Allah, was ist denn der Grund dafür, dass diese Menschen in diese qualvolle Strafe eingehen müssen? Das ist das Entscheidende, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala fasst uns die Sachen in einem wichtigen Satz zusammen. Das Wichtigste zuerst. Kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Das heißt, sie pflegten auf der gewaltigen Sünde zu beharren. Sie pflegten auf der gewaltigen Sünde zu beharren. Die gewaltige Sünde ist der Kufr und der Schirk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet in einem Hadith, und der ist so wichtig, dass Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ihn auch in seine 40 Hadith aufgenommen hat, wo Allah azza wa jall uns versprochen hat, dass wir, wenn wir Allah azza wa jall am Tag der Auferstehung entgegnen werden mit La ilaha illallah, ihm nichts beigesellt haben und dennoch mit Sünden so groß wie Berge oder so hoch wie, dass sie zum Himmel reichen, wird uns Allah subhanahu wa ta'ala mit ebenso viel Vergebung entgegnen. Egal wie viele Sünden du hast am Tag der Auferstehung. Aber du entgegnest Allah Azza wa Jal mit La ilaha illallah. Und du hast ihm nichts beigesellt. Du hast weder einen anderen angebetet als Allah, noch angerufen, noch an jemanden anderes geglaubt als an ihn subhanahu wa ta'ala. Noch hast du das, was ihm zugeschrieben wird, anderen zugeschrieben. Hinsichtlich seiner Taten, hinsichtlich seiner Namen, hinsichtlich seiner Eigenschaften. Du hast ihn an ihn alleine geglaubt und ihn einzigartig gemacht in deiner Anbetung und deinem Glauben, dann wird Allah tabaraka ta'ala dir deine Sünden vergeben. Alle. Und das ist einer der edelsten Hadithe, die uns natürlich Hoffnung machen. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Aber was haben diese Menschen gemacht? Sie haben nicht nur den Kufr begangen und den Schirk begangen, sondern sie haben darauf geharrt, verharrt. Sie haben, liebe Geschwister, diese Sünden, sie haben diese Sünde, Al-Kufr, ausgeübt, darauf beharrt, bis der Tod sie ereilt hat. Deswegen heißt es, وَكَانُوا يُصِرُّونَ, und sie verharrten in der schweren Sünde des Unglaubens und der Vielgötterei. Die Sünden, wenn man Allah tabaraka ta'ala um Verzeihung bittet, verzeiht er einen. Und wenn man Allah azza wa jal nach einer schlechten Tat eine gute folgen lässt, dann ebenfalls löscht er diese Sünde aus, weil die Waagschale hat eine rechte und eine linke Hälfte. Aber wenn man keine Taube macht und auf der Sünde verharrt, dann ist die einzige Sünde, was für eine Barmherzigkeit Allahs, die einzige Sünde, vor der es kein Entkommen kommt, gibt, die Sünde des Kufr und des Schirk, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wahrlich, Allah verzeiht nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Allah verzeiht nicht, dass man ihm etwas beigesellt, aber er vergibt, was an Sünden darunter liegt, das heißt, was den Schwierigkeitsgrad angeht, wem er will. Und was den Kufr und den Schirk angeht, muss man Allah um Verzeihung bitten und muss Allah tabarak ta'ala sich Reue zuwenden, dann verzeiht er einem auch diese Sünde. Und das ist die Bedeutung der anderen Ayah, إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, wahrlich Allah vergibt die Sünden alle. Die Sache ist einfach, die Sache ist nicht schwer. Achte auf dieses Recht Allahs und danach achte darauf, dass du seine Pflichten ihm gegenüber erfüllst. Und als drittes, dass du keine Rechte der Menschen nimmst. Wenn du Allah sein Recht gibst und den Menschen kein Recht nimmst, die anderen Dinge, bittest du Allah um Verzeihung und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Reue von dir an. Aber sie haben nicht nur auf der schweren Sünde beharrt und verharrt, sondern, Ibn Zayd, rahimahullah, sagte über diesen Vers, und sie verharrten in der schweren Sünde des Unglaubens und der Vielgötterei, er sagte, لا يتوبون ولا يستغفرون. Weder haben sie Tauba gemacht, noch haben sie Allah um Verzeihung gebeten. Yani, Tauba zu machen ist ja, das ist ja das Beste, was man machen kann nach einer Sünde. Man bittet Allah um Verzeihung, man bereut und man lässt von der Sünde ab und nimmt sich vor, nie wieder zurückzukehren. Das ist die Tauba. Aber sie haben nicht einmal um Verzeihung gebeten. Yani, nicht einmal haben sie Allah Azza wa Jal gesagt, oh Allah, verzeih mir. Selbst wenn sie verharren würden auf den Sünden, oh Allah, verzeih mir, haben sie nicht gesagt. Vor diese Sachen, liebe Geschwister, zeigt, dass das Istighfar, das Bitten Allah um Verzeihung, ist auch eine Art, dass Allah einem vergibt, selbst wenn man die Sünde noch begeht. Also man soll nicht sagen, ich bin sowieso noch dabei, die Sünde zu begehen, deswegen bringt es nichts. Nein, Astaghfirullah heißt, Astaghfir, Al-Ghafir, kommt von As-Satr. As-Satr ist das Verdecken. Das heißt, oh Allah, verdecke meine Sünde. Oh Allah, stell mich nicht bloß. Okay, das ist das Astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala kann die Sünde auch für dich schwerer wiegen lassen. Wenn sie eine große ist, kann er sie zu einer kleinen Sünde machen. Deswegen darf man nicht es kleinreden, dass jemand Astaghfirullah sagt. Denn wenn jemand vom Herzen sagt Astaghfirullah, das heißt so viel, liebe Geschwister. Das bedeutet, er glaubt, dass Allah Azza wa Jal sein Herr ist und sein Gott ist. Und dass nur er die Sünden vergeben kann. Und dass er ihn hört in diesem Moment. Und dass er weiß, dass er schwach ist und er braucht die Stärke des Starken. Al-Qawi, subhanahu wa ta'ala. Deswegen Astaghfirullah vom Herzen zu sagen, darf man nicht unterschätzen. Und selbst wenn man es nicht immer mit dem Herzen sagt, zumindest mit der Zunge ist man sich daran gewöhnt.
Die Ibada ist verschiedene Stufen, aber eine davon ist zweifellos, dass man sie mit der Zunge ausspricht. Das war aber nicht die einzige Sünde, die sie begangen haben, und es gab auch Dinge, die dazu geführt haben, dass sie ungläubig sind und auch ungläubig geblieben sind bis zum letzten Atemzug. So heißt es im 47. Vers, sie pflegten zu sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden, auch unsere Vorväter? Oder anders übersetzt, sie pflegten höhnisch zu sagen, denn darum geht es eigentlich. Das ist, was wir immer sagen, als erklärende Übersetzung. Sie pflegten höhnisch zu sagen, denn sie haben nicht nur gefragt, wenn wir gestorben, also du kannst ja die Frage stellen, du kannst ja jemanden, der dir sagt, wenn du nicht glaubst, und jemand sagt dir, am Tag der Auferstehung werden die Menschen zum Leben auferweckt werden. Und dann fragt er, du meinst, wenn man zu Erde und Knochen geworden ist, wird man auferstehen? Wenn das eine Frage ist im Sinne von, dass man Informationen will, man will etwas dazulernen, eine Information erhalten, die man vorher nicht gehabt hat, das ist ja kein Problem, das kann man ja machen. Aber es geht darum, dass sie höhnisch gefragt haben, verspottend gefragt haben. Wie? Wenn wir gestorben sind? Haha, das glaube ich nicht. Das ist die Aussage, die sie eigentlich treffen wollen. Deswegen das Wort höhnisch ist hier von wichtiger Bedeutung. Sie pflegten höhnisch zu sagen, was? Nachdem wir gestorben und zu Staub und Knochen geworden sind, sollen wir wieder auferweckt werden? Wie? Auch unsere Vorväter? Unsere Vorväter auch, die schon vor uns gestorben sind? Subhanallah. Was wollen sie denn, was erwarten sie denn? Dass Allah Azza wa Jalla den Menschen erschafft aus einem Samentropfen und dann zu einem Blutklumpen werden lässt. Und dann zu, Lebewesen heranwachsen lässt, nach und nach in verschiedenen Stadien, und ihm Ilm gibt, Wissen gibt und ihm den Weg weist und ihm einen Verstand gibt, damit er unterscheiden kann, was gut ist und was schlecht ist und was unangebracht ist und was sich nicht ziemt. Und das war's alles umsonst. Yani, subhanallah, auch in diesem Leben, wenn du Sachen bekommst, wirst du danach gefragt werden. Ich habe dir doch gestern zum Beispiel 10 Euro gegeben. Was hast du damit gemacht? Das ganze Leben ist, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns und gibt uns und gibt uns aus seiner Huld heraus. Und er soll uns nicht fragen, wie es am Ende um uns stehen wird und was wir damit gemacht haben. Weil das wäre dann, warum haben wir denn auf dieser Welt gelebt? Was ist Sinn und Zweck des Lebens, wenn wir nur leben und sterben? Wenn es nachher keine Auferstehung gibt? Solche Menschen, Gott bewahre, stellen die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala in Frage. Die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam war nicht, dass er ein totes Schaf lebendig gemacht hat, um es ihnen zu beweisen, sondern einfach nur sag, Gesandter Allahs, sag, die früheren und die späteren werden wahrlich versammelt werden zur festgesetzten Zeit eines wohlbekannten Tages. Sag, Gesandter Allahs, zu den Leugnern der Auferstehung, wahrlich die Ersten und die Letzten, werden gewiss zu einer festgesetzten Zeit an einem Allah wohlbekannten Tag zusammengeschart werden. Denn das ist es, weswegen er euch subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Thumma innakum ayyuhad dallun, im 51. Vers heißt es dann, hierauf werdet ihr ja, ihr irregehenden Leugner, oder dann ihr irregegangenen und Leugner der Auferstehung. Denn darum geht es in diesem Zusammenhang. Es geht jetzt nicht darum, dass sie den Propheten geleugnet haben, sallallahu alaihi wasallam, das haben sie vielleicht auch gemacht, aber das ist nicht jetzt gerade das entscheidende Thema. Das entscheidende Thema ist, dass sie die Auferstehung leugnen, denn diese haben sie gerade in Frage gestellt. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ, das heißt auf Deutsch übersetzt, ihr werdet wahrlich vom Zakum-Baum essen. Das ist der Name eines Baumes im Paradiesgarten. der Früchte haben wird, allerdings bittere Früchte, die einem nicht satt machen, möge Allah uns davor schützen und bewahren, sollt ihr gewiss die bitteren Früchte des Zakum-Baums essen und damit eure leeren Bäuche füllen und euch dann davon die Bäuche füllen und dann darauf heißes Wasser trinken und dann oder siedendes Wasser trinken, das heißt, es ist kurz davor zu kochen. Allah musta'an, wir wollen uns davor schützen und bewahren. Wer so in diesem Leben Wasser zu sich nimmt, das 70 Grad ist und nicht einmal siedend ist, verspürt man Schmerzen im Magen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass es den Magen zerreißt. Wir wollen uns davor schützen und bewahren. Das Problem ist, nicht nur, dass sie etwas zu essen bekommen, das unangenehm ist, und dass sie etwas zu trinken bekommen, was ihnen schmerzt, sondern dieses Trinken hilft ihnen nicht einmal etwas. Dem äußeren Anschein nach trinken sie, aber in Wirklichkeit nutzt ihnen dieses Trinken nicht und nimmt von ihnen den Durst nicht hinfort. Und deswegen heißt es im 55. Vers, trinken werdet ihr dann wie ewig Durstige trinken. Aber das ist hier ein Vergleich eigentlich mit Kamelen, die unter einer Krankheit leiden, die heißt Al-Huyam. Das ist eine Krankheit, man trinkt, aber man wird nicht, oder die Kamele trinken, werden aber, der Durst wird dadurch nicht gelöscht. Und deswegen sagte Ikrimah, rahimahullah ta'ala, er sagte, hier al-Ibil al-Mirad, tamussul ma'a massan wa la turwa. Das heißt, es geht hier um kranke Al-Him, ja, auf Arabisch das Wort Al-Him, sind diese kranken Kamele, er sagt, es sind die kranken Kamele, die zwar trinken, allerdings wird ihr Durst dadurch nicht gelöscht. Im Gegensatz zu den Paradiesbewohnern, wie ihr wisst, die Paradiesbewohner werden ein Glas zu trinken bekommen aus dem Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam und danach werden sie nie wieder durstig sein. Allah sagte, هذا نزلهم يوم الدين. Das ist ihre gastliche Aufnahme am Tag des Gerichts. Wie du einen Gast in diesem Leben bewirtest, gibst du ihm zu essen und zu trinken und Durst, um ihm satt zu machen und seinen Durst zu löschen. Aber das ist hier genau das Gegenteil. Es vermehrt ihnen die Qual und stillt nicht ihre Bedürfnisse. Das wird ihre Bewirtung am Tag der Abrechnung sein. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. Wir haben euch erschaffen. Warum glaubt ihr dann nicht? Das heißt, warum glaubt ihr dann nicht, dass wir euch wieder zum Leben erwecken können? Das ist die Frage der Fragen. Das ist die Frage der Fragen. Ihr sagt, wenn wir zu Erde und Staub und Knochen geworden sind, sollen wir dann etwa wieder auferstehen? Wie soll das gehen? Wir haben euch doch erschaffen. Warum glaubt ihr dann nicht? فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. التصديق heißt etwas für wahr halten. Warum haltet ihr denn es nicht für wahr, dass wir euch zum Leben wieder auferwecken werden? Und diese Verse, liebe Geschwister, weisen deutlich darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht den Verstand der Menschen an. Immer wieder und wieder. Immer wieder und wieder. Und es geht immer wieder um den Tag der Auferstehung als das eigentliche, die eigentliche Warnung vor diesem gewaltigen Tag. Und es weist darauf hin, dass der Mensch tatsächlich, wenn er sich besinnt und wenn er nachdenkt, dann kommt er zur Wahrheit. Und dann nimmt er das an, was Allah ta'ala zu ihm gesagt hat. Aber sehr wenige Menschen benutzen diesen Verstand. Sehr wenige Menschen nehmen sich die Zeit, um nachzudenken. Ich rede besonders von denjenigen, die nicht an Allah und den letzten Tag glauben. Wenn sie das machen würden und die Verse des edlen Koran Karim lesen würden, intensiv studieren würden, sich damit befassen würden, reflektieren lassen würden, würden sie zum Glauben kommen. Und das ist auch der Fall bei vielen Menschen gewesen. Wir machen an dieser Stelle beim 57. Vers Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch schützen und segnen. Und möge Allah tabaraka ta'ala von uns unser Fasten annehmen. Und möge Allah tabaraka ta'ala uns zu Menschen machen, die den Koran lesen, verstehen und auch danach handeln. Möge Allah unseren Iman stärken durch die Verse, die wir lesen. Und möge Allah tabaraka ta'ala uns den Erfolg verleihen, das, was wir hören, auch in die Tat umzusetzen. In die Tat, entweder durch die Taten des Herzens oder die Taten der Zunge, das, was wir aussprechen, oder die Taten der anderen Körperteile. Möge Allah uns den Erfolg dazu verleihen. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.